Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Sich nicht mehr öffnende Handschellen, im Körper feststeckende Vasen oder auch Abstürze vom Balkon. Über solche Sachen, über Sexunfälle reden wir heute in Eine Stunde Liebe. Außerdem ein neuer Datebericht von Sarah im Liebestagebuch. Willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Es war sein Spielzimmer. Ein 35-Jähriger, der hatte einen Hobbyraum im Haus seiner Eltern im Keller, gesichert mit einem Zahlenschloss. Sperrgebiet, Raumschiff und sein Name stand an der Tür zu diesem Raum. Dahinter eine Art selbstgebautes Raumschiff mit Steuerkonsole, Schaltern, Bildschirm. Und in diesem selbstgebauten Raumschiff ist der 35-Jährige auch gestorben. Der Fall hat vor einigen Wochen Schlagzeilen gemacht. Shanli Anwar ist da aus dem Eine Stunde Liebe-Team. Was ist da in Hessen genau passiert?
Also dieser Typ, der 35-Jährige, der lebte mit seinen Eltern zusammen unter einem Dach, aber in eigenen Räumen. Mhm. Und nachdem die Mutter ihn dann 2 Tage lang nicht gesehen hatte, ist sie dann in den Keller gegangen, nachschauen, was los ist. Hat das Zahlenschloss dann auch geknackt bekommen, ist in den Raum rein und fand dann da ihren Sohn tot und Pornos liefen noch auf dem Bildschirm.
Von Pornos gucken oder von einem Raumschiff sitzen, wenn man das selber gebaut hat, dann stirbt man aber jetzt auch noch nicht.
Ne? Nee, ist klar. Aber laut Polizei hat er sich so eine Art Würgeroboter gebaut, also inklusive Flaschenzug. Er hatte so eine Art Geschirr um den Hals und um den Penis und Hoden und offenbar wollte er so die Sauerstoffzufuhr drosseln, also als so eine Art sexuellen Kick, ist dann daran aber erstickt. Das ist so ein klassischer Fall von autoerotischem Unfall.
Wie viele solcher autoerotischen Unfälle gibt es in Deutschland? Weiß man das?
Also da gibt es eigentlich nur Schätzungen. Mhm. Man geht davon aus, dass es im Jahr ungefähr zwischen 80 bis 100 Menschen trifft. Übrigens fast ausschließlich Männer.
Wieder mal.
Meistens durch Ersticken, wie bei diesem Raumschiff-Hobbykeller-Fall, weil die Leute Plastiktüten über den Kopf oder einen Gürtel um den Hals schlingen oder ähnliches und das dann nicht mehr lösen können.
Mhm. Das sind dann autoerotische Unfälle, weil die Leute eben alleine waren, dass es allein passiert ist. Es gibt aber auch Sexunfälle, die laufen dann mit mehreren schief oder zu zweit schief.
Klar, also so ein harmloser Klassiker ist Handschellen, die nicht mehr aufgehen, aber leider gibt es auch immer wieder Fälle, wo Menschen wirklich beim Sex dann noch sterben. Das ist zum Beispiel passiert bei einem Mann und einer Frau aus der Pfalz. Die hatten kein Dildo und haben dann stattdessen eine Salatgurke genommen. Vaginal und anal ist damit alles gut gegangen, aber der Mann hat dann diese Gurke der Frau auch in den Mund geschoben, mit dieser abgeschnittenen Salze in den Mund und er musste dann in die Küche, weil es qualmte, irgendwas war da los. Er hat dann noch eine geraucht, hat den Hund rumgeführt und gefüttert. Und dann in dieser Zeit ist die Frau an der Gurke erstickt.
Heftig.
Mhm. Ja, ist ziemlich krass, weil sie ins Koma gefallen ist und später daran auch gestorben ist. Und übel ist auch, dass für ein Paar in der Ukraine ausgegangen, die haben auf einer abgelegenen Bahngleisstelle Sex angefangen zu haben. Und leider war bei dieser Stelle es so, dass sie doch befahren war. Und dann kam eine Rangierlok und hat beide erfasst. Die Frau, die ist direkt gestorben, der Mann hat seine Beine verloren.
Dass sich Leute Gegenstände einführen in den Körper, davon liest man auch immer wieder. Auch da kann wahrscheinlich was schieflaufen.
Also da gibt es einen ziemlich heftigen Fall aus Manchester. Da hat ein Mann seiner Partnerin im Hotelzimmer eine Schrotflinte in die Vulva eingeführt, in die Vagina. Und das war wohl ihr ausdrücklicher Wunsch. Aber das Ganze war keine gute Idee, weil beim Sex hat sich dann ein Schuss gelöst und offenbar versehentlich. Beide hatten getrunken, hatten Drogen genommen und die Frau erlitt dann schwerste Verletzungen, hat aber überlebt. Und endlos gibt es ja wirklich Geschichten von Urologen. Wir hatten die auch hier in Eine Stunde Liebe schon zu Gast, die dann erzählen, wie sie Gegenstände aus dem Po, aus der Vagina, aus dem Penis heraus entfernen müssen.
Mhm. Du hast mir auch gesagt, da gibt es dann so richtige Top-10-Listen, die zum Teil unter Ärzten kursieren.
Ja, also bei Männern müssen vergleichsweise häufig Kugelschreiber oder Kabel und die Ketten von Abflussstöpseln im Penis stecken und die müssen dann entfernt werden. Und auch beliebt sind ungekochte Spaghetti und Wachskügelchen. Die Wachskügelchen werden dann warm, die schmelzen und verstopfen so gern dann auch mal die Harnröhre. Und bei Frauen dagegen, was da eingeführt wird, ist das dann eher oft so vielleicht Kerzen, Thermometer und Pfeifenreiniger. Und in den Allerwertesten schieben sich dann Mann oder Frau auch gern mal eine Vase oder eine Colaflasche.
Die Vorstellung ist nicht so schön. Wie sieht's aus mit anderen Sexunfällen noch, ganz ohne Gegenstände zum Beispiel?
Ja, auch ohne Gegenstände kann was schieflaufen. Zum Beispiel an ungewöhnlichen Orten. Mhm. Zwei Frauen, die hatten im kleinen Ort in Rheinland-Pfalz mit einem Mann Sex auf dem Balkon, mitten in der Nacht ein Dreier. Und zum Glück waren die nur im ersten Stock eines Hauses in Bad Breisig. Eine Frau hat dann beim Stellungswechsel auf dem Balkon den Halt verloren und die andere wollte sie noch gerade halten. Und beide Frauen sind dann vom Balkon gestürzt. Die landeten dann auf der Terrasse im Erdgeschoss und die hatten eigentlich Glück, weil sie nur Knochenbrüche erlitten haben.
Autsch. Wir reden heute über autoerotische und andere Sexunfälle. Danke, Shanli, für diese Infos.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Er hat selber schon autoerotische Unfälle diagnostiziert, Unglücke, die beim Sex passiert sind. Marc Benecke, er ist nämlich Kriminalbiologe, Forensiker, Buchautor. Marc, ist so ein Raumschiffunfall, wo jemand ums Leben kommt, im Keller, durch Strangulation, ist das ein klassischer autoerotischer Unfall?
Also Strangulationen bei selbst erzeugten autoerotischen sogenannten Handlungen sind häufig. Das lernen die Leute teilweise schon sehr, sehr früh. Man hat dann weniger Hemmungen, weil besonders im Großhirn und so, wo da viele Sauerstoff verbraucht wird, wo die Hemmungen eben sitzen, wird dann die Hemmung unterdrückt. Das heißt, man ist also sozusagen entspannter und glaubt, eine stärkere sexuelle Regung verspüren zu können. Dass die Menschen in den Keller gehen, ist auch nicht so selten. Wir sehen das immer mal wieder und wundern uns auch. Also gerade auch, wenn Eltern da zugegen sind, also auch bei Söhnen, die 30, 40, 50 Jahre alt sind, können die Eltern ja trotzdem noch im Haus leben. Ich vermute mal, wenn Jungs im Keller basteln gehen, interessiert das einfach keinen. Und wenn dann auch noch diese autoerotischen Handlungen mit Erstickungen dazukommen oder mit Halszuschnürung, dann hat man den Salat, weil dann kann dem natürlich keiner helfen. Das bekannteste Beispiel aus der Popgeschichte, wenn man so will, ist der Sänger der früher sehr bekannten Band In Excess, wo die Ehefrau das auch wusste, dass er das im Keller macht. Aber da das ja geräuschlos ist, konnte sie ihm nicht helfen, denn das erzeugt ja keine Geräusche, wenn man durch so eine technisch gesehen, durch eine Erhängung dann stirbt.
Und ist Strangulieren so eine Sache, die einfach dann auch einen sexuellen Kick irgendwie auslöst? Oder warum ist Strangulieren so verbreitet?
Das kann zwei Gründe haben, den eben genannten, also dass man weniger Hemmungen hat, dadurch, dass einfach die Hemmungszentren jetzt nicht mehr gut durchblutet werden. Und der zweite Grund ist natürlich auch, dass es so eine Art Fetisch wird. Wenn man sich also an bestimmte schöne Dinge erinnert, dann schüttet das jetzt natürlich auch wiederum bestimmte Nervenüberträger aus und die möchte man jetzt wieder ausgeschüttet haben beim nächsten Mal. Das ist dann so eine Konditionierung, so eine Prägung und dann kommen zwei Dinge zusammen, die beide, sagen wir mal, recht, ich will nicht sagen suchterzeugend sind, aber doch eine starke Neigung erzeugen können. Und deswegen sieht man das gar nicht so selten. Ich halte regelmäßig Vorträge, wo ich den Leuten erzähle, den BDSMlern, also die, die so autoerotische Handlungen, Bondage, Domination, Submission, Masochismus und sowas durchführen, wie man das durchführt, ohne dass man dabei stirbt. Es gibt nämlich auch noch Nervenknoten am Hals, auf die kann man auch noch aus Versehen drücken. Und dann kriegt man auch einen echten Herzstillstand durch diesen Druck auf die Nervenknoten.
Aber wie muss ich mir diese Konstruktion vorstellen? Sind das vor allen Dingen Seile, du hast gerade gesagt, um den Hals oder wie sieht das aus?
Die Konstruktionen, die die Autoerotiker sich jetzt machen, das sind häufig relativ lose Konstruktionen, weil sie hoffen, nicht so schnell ohnmächtig zu werden, wenn es mal schief geht. Die wollen nämlich gar nicht ohnmächtig werden, sondern eben nur ein bisschen Sauerstoffunterversorgung haben, die Autoerotiker. Leider funktioniert das nicht. Wir wissen das aus zahlreichen Videos. Ich bin in der Auswertungsgruppe, wo wir uns die Videos angucken von Menschen, die sich mit Absicht oder ohne Absicht dabei filmen, wie sie bei einem autoerotischen Unfall mit Halszudrückung eben sterben, dass das sehr, sehr schnell gehen kann. Also so schnell
das wie heißt, man mit dem Finger diese Ohnmacht schmeißt. Ist das Problem, dass es nicht richtig regulierbar ist.
Genau, du wirst zu schnell ohnmächtig. Das kann aber auch bei einer anderen Konstruktion passieren und die ist auch sehr häufig. Das sind Gasmasken, die auch wirklich dicht schließen, also echte Gasmasken, die dann aber zusätzlich noch mit einem Regelmechanismus verschlossen werden, beispielsweise einem feuchten Tuch. Und wenn du jetzt aber ohnmächtig wirst, passiert immer eine Sache, die sehr schlecht ist, gerade bei Gasmasken, Plastiktüten und so, dann atmet der Körper in der Ohnmacht noch einmal tief ein, weil er jetzt denkt, okay, ich kriege keinen Sauerstoff mehr, ich muss tief einatmen. Das passiert auch unter Wasser, wenn Menschen ertrinken, dann atmen sie eben das Wasser ein. Und wenn du jetzt aber eine Gasmaske mit einem feuchten Lappen vorm Gesicht hast, dann wird der feuchte Lappen noch näher dran gezogen, dann kriegst du noch weniger Luft. Und so verstärkt sich dann leider die sowieso schon tödliche Konstruktion.
Marc Benecke, über autoerotische Unfälle durch Ersticken, um solche Unfälle zu verhindern, klärt Marc selber auf, zum Beispiel mit Vorträgen in der BDSM-Szene.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mangelnde Sauerstoffzufuhr, die sorgt für die meisten autoerotischen Unfälle, aber es gibt da auch andere Unglücke, Stichwort eingeführte Gegenstände. Marc Benecke ist Kriminalbiologe. Was gibt's noch für Sexunfälle?
Genau, es gibt noch ganz, ganz viele andere autoerotische Unfälle, die eben jetzt nichts mit Hals zu drücken oder Nase und Mund zuhalten zu tun haben, sondern es gibt immer mal wieder das Einführen von Gegenständen. Das ist ein Klassiker natürlich in der Urologie und auch in der Literatur. Das kann bei rektalem, also analem Einführen natürlich von Glühbirnen, wo es dann, die es früher gab, wo es fürchterliche Unfälle gibt mit Schnittverletzungen, über Colaflaschen. Das muss man gesehen haben. Also ich rede hier von 1,5 Liter Colaflaschen.
Ist noch nicht die ganz große, ne?
Ja, das ist richtig, aber es ist schon sehr eindrucksvoll. Also vor allen Dingen, wenn man sieht, wie es geübte Personen sehr schnell machen, dann ist es wirklich atemberaubend. Dann gibt es natürlich kleine Gegenstände, die auch in die hahnführenden Gänge eingeführt werden. Das reicht von Drähten, was sehr, sehr häufig ist. Also das ist eigentlich der Klassiker, zu natürlich allem anderen, also Federn und vielem anderen mehr. Das kommt daher, dass man im Bereich der hahnführenden Gänge halt eine sehr starke Empfindung hat und Menschen, die vielleicht ein bisschen empfindungsvermindert sind und zusätzlich noch so eine Art fetischistischen Reiz daraus ziehen, die mögen das also, dass das jetzt einen Reiz auslöst, den jetzt ein normaler Mann und auch eine normale Frau unbedingt ablehnen würde, weil das halt ein ganz unangenehmes Stechen, Brennen und reißendes Gefühl erzeugt.
Ich habe ja auch so eine Liste gefunden im Netz, Pfeifenreiniger, Kugelschreiber auch sehr beliebt.
Gerade beim Kugelschreiber ist das natürlich attraktiv, weil der vorne so ein bisschen zuläuft und dann kann man das erstmal probehalber langsam einführen. Die meisten Menschen steigern sich im Laufe ihres Lebens natürlich da rein, die fangen klein an, benutzen am Anfang noch Gleitmittel oder vielleicht manchmal sogar vielleicht ein Betäubungsmittel oder eine Substanz, die sie einnehmen, um sich zu berauschen, also Poppers oder Aufputschmittel, Alkohol oder sowas. Und im Laufe der Zeit wird das halt eben eine Gewohnheit und geht dann in die normale sexuelle Sphäre mit rein, obwohl es gar nicht zur sexuellen Kernfantasie gehört. Mhm. Das Problem bei den Autoerotikern, die sterben oder wo diese Unfälle passieren, ist, dass eigentlich, ich sage jetzt mal 99% der Fälle, wir wissen die genaue Zahl nicht, aber in der absoluten Mehrzahl der Fälle sind das einsame Menschen. Deswegen ist die Lösung halt auch, das zu zweit zu machen. Dinge, die natürlich immer wieder katastrophal ausgehen, sind zum Beispiel Flaschen, die geöffnet sind und mit Unterdruck beispielsweise dann, also die werden vaginal eingeführt und erzeugen beim Rausziehen dann einen Unterdruck, sodass sie nicht mehr rausgezogen werden können. Das ist den Leuten dann peinlich, dann bleiben die Gegenstände teilweise länger da drin. Oder es gibt auch komplizierte Fetische, die dann auch mit der echten Kernfantasie in Einklang stehen. Zum Beispiel der bekannteste Fall aus der jüngeren Literatur ist ein Mann, der hatte sich mit Käsescheiben eingewickelt und dann ringsrum noch Folie und sich dann auch noch ins Wasser begeben, sodass er sich dann auch selber überhaupt nicht mehr retten konnte damit. Das scheint aber eine Zeit lang gut gegangen zu sein.
Aber der ist dann auch gestorben, weil er untergegangen ist in der Konstruktion.
Der ist an Erstickung gestorben, genau.
Hm. Wenn man ein bisschen durch die Berichte schaut, so auch in Zeitungen, was dann irgendwie bekannt wurde, dann sehe ich da sehr viele Männer. Täuscht der Eindruck oder machen das auch Frauen?
Also wir sehen es auch bei Frauen, die schon genannte Flasche, die geöffnet ist und dann mit der Öffnung Richtung körperwärts eingeführt wurde und dann rausgezogen wird, einen Unterdruck erzeugt. Mhm. Das ist sowas, was man dann bei Frauen sieht. Aber ansonsten denke ich mal, dass Frauen zwei Dinge versuchen. Also erstens versuchen sie stärker zu kommunizieren und zu reden. Das ist ja auch, was man häufig in der Beziehungstherapie oder in der Sexualtherapie hört, dass einfach der Rat gegeben wird, den Männern mehr über ihre Neigungen, ihre Gefühle, ihre sexuellen Wünsche und Bedürfnisse mal mehr zu reden. Das führt bei Männern vielleicht dazu, dass dadurch, dass sie nicht drüber reden, sie gar nicht erfahren, dass es jemanden gäbe, der es mit ihnen durchaus machen würde und der dann aufpassen würde. Also so kommt
zu viel Scham einfach.
Scham, genau. Und teilweise auch mangelnde Kommunikationsfähigkeit, die einfach nicht erlernt wurde. Und es könnte natürlich sein, dass Männer auch etwas risikofreudiger sind. Das sieht man ja auch in anderen Bereichen, also zum Beispiel beim Sport, im Straßenverkehr. Tendenziell sind Männer dann einfach durch Testosteron und Androgene manchmal etwas risikofreudiger. Und das kommt vermutlich hier zusammen.
Männer sind risikofreudiger, auch beim Sex mit sich selbst und wohl auch deshalb öfter Opfer autoerotischer Unfälle, sagt Marc Benecke in Eine Stunde Liebe.
Deutschlandfunk Nova.
Kurze Pause von Sexunfällen. Zeit mal für echte Liebe, für unser Liebestagebuch und Geschichten von Sarah. Sarah heißt in echt anders und sie hat per App ja einen Typen kennengelernt, habt ihr vielleicht mitbekommen. Den wollte sie zum Konzert einladen. Was daraus geworden ist, das erzählt sie euch am besten selbst.
Ich wollte mich ja am Samstag mit dem einen Typen treffen, mit dem ich jetzt schon länger Kontakt habe. Das hat leider nicht geklappt am Samstag, weil es ihm nicht so gut ging. Aber wir haben das Ganze dann am Dienstag nachgeholt. Waren was trinken in so einer kleinen Kneipe oder Bar eher. Ja, es war richtig schön. Wir haben uns sehr gut unterhalten und ich hatte ja im Vorfeld überlegt, dass ich vielleicht so den ersten Schritt in Richtung Kuss mache. So aus Angst, dass das Ganze so eine komische Freundschafts- Situation irgendwie ergibt. Und auch, weil ich ein bisschen verwirrt war, dass es nicht körperlich oder nicht, noch nicht körperlich geworden ist, obwohl wir also schon lange in Kontakt sind und es auch schon öfter getroffen haben. Weil das eben die letzten Jahre eigentlich immer recht schnell so eine körperliche Ebene mit reingekommen ist. Und das fehlt einfach für mich im Moment einfach nichts wirklich. Also es ist so, dass wir uns auf eine andere Art annähern und eben durch die vielen Gespräche, wir schreiben viele Nachrichten und ja, unterhalten uns einfach sehr viel und dadurch baut sich so ein Vertrauen wirklich erstmal auf und das hat sowas ganz ehrlich und Leichtes. Mich erinnert das so ein bisschen so an meine erste Beziehung. Wenn alles neu ist und man das ja noch gar nicht kennt, dann weiß man ja auch noch gar nicht so genau, was es da noch alles zu entdecken gibt. Das tut einfach sehr gut. Gerade dadurch, dass irgendwie alles so schnell geht, sonst so um einen herum und man schnell antwortet und überall erreichbar ist. Und es ist wie so eine kleine Ruheoase, in der ich mich wirklich wohlfühle. Ja. Ich habe dann überlegt, ob das jetzt so dieses langsame Annähern, ob das vielleicht besser ist als das andere, aber ich glaube, das kann man gar nicht so sagen. Also ich glaube, es gibt keine schlechtere oder bessere Art, sich anzunähern. Für mich ist das jetzt einfach im Moment genau das, was ich brauche, glaube ich, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass es um mich geht und nicht um meinen Körper. Ich musste so an so eine Brieffreundschaft denken oder so. Also man kommt sich so nahe und dann ist irgendwie schon die Umarmung am Schluss, die jetzt immer länger wird, ist schon sowas Schönes und sowas Besonderes. Ich weiß auch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Ein Mann mit einer Schlinge um den Hals, tot, untenrum keine Klamotten an. Wie bekommt man eigentlich in so einem Fall raus, was es war? Ob es Mord war, Selbstmord oder eben ein autoerotischer Unfall? Marc Benecke ist Kriminalbiologe. Wie gehst du in so einem Fall vor?
Ja, das ist sehr schwierig. Leider, wenn die Menschen sich eine Schlinge gebastelt haben, ein Hauptmerkmal, was zum Beispiel der Kollege Vernon Gerbert, der sich sein ganzes Leben damit beschäftigt hat und ein ganzes Buch nur darüber geschrieben hatten, und aber auch Leute wie ich, die so selten, aber regelmäßig diese schrägen Fälle bekommen. Wir schauen halt nach Dingen, die normalerweise Täter nicht wissen. Also der typische Täter, der einen Tatort inszenieren möchte, hat sich natürlich nicht im Bereich der autoerotischen Unfälle umgeguckt, weil da gibt es nicht so viele Häufungen und typische, sagen wir mal, Situationen. Und so kommt das, dass ein Klassiker wäre, eine Person steht jetzt zum Beispiel mit einer ganz ungewöhnlichen Schlinge in der Dusche, ist nackt, ansonsten ist aber alles total ungewöhnlich, die Person ist auch nicht depressiv, aber die Schlinge ist jetzt außerordentlich untypisch für so einen Täter, der sicher gehen will, dass demjenigen wirklich der Hals zugeschnürt wird. Das wäre jetzt vielleicht so ein erster Hinweis darauf, dass die Person das vielleicht selber gemacht hat, oder aber die Umgebung weiß es auch, dass derjenige vielleicht Andeutungen gemacht hat oder frühere Sexualpartner und Freunde und Freundinnen sagen, wir haben versucht, Sex zu haben, aber dann konnte der Mann keine Erektion bekommen oder so. Und dann hat er mir erklärt, naja, das ist halt, weil ich abweichende Fantasien habe. Also man kann das kriminalistisch angehen, man kann es spurenkundlich angehen. Man kann natürlich im schlimmsten Fall auch einfach nach Hautschuppen, Spermien und Fasern und Blutspuren und so weiter suchen, die von einer möglicherweise anderen Person stammen. Das wäre dann der absolute Klassiker.
Und wenn man Genitalien nackt hat, dann spricht das vielleicht eher mal dafür, auch so eine autoerotische Geschichte in Betracht zu ziehen.
Ja, genau. Also hatten wir auch schon. Also häufig sehen wir diese Leute auch stehen, weil die eben versuchen, nicht so starke Kraft auf den Halsbereich auszuüben, wenn sie in einer schlingenartigen Konstruktion stecken. Die stehen dann an einem Baum oder im Badezimmer oder irgendwo in einem Türrahmen und dergleichen. Ich habe schon sehr, sehr früh Bekanntschaft damit gemacht, zum Beispiel mit einer Selbstfesselung, die so unglaublich war, dass alle gesagt haben, das muss ein Täter gemacht haben, das kann die Person nicht selber gemacht haben. Das war in dem Fall eine Frau. Und ich bin dann rumgestriffen und habe in der Literatur die Originalanleitung gefunden. Und ich musste das dann auch für sehr viel Geld kaufen. Damals war das Internet also noch keineswegs nennenswert aufgestellt.
Und du hast das dann nochmal nachgebaut und ausprobiert? Konnte die das selber anbringen sozusagen?
Nee, wir haben nur die Fesselanleitung uns besorgt. Das reichte schon, weil man die Ähnlichkeit so stark gesehen hat, dass man gesagt hat, das ist auf jeden Fall davon inspiriert. Den letzten Beweis, dass jemand anders natürlich das jetzt kopiert und die Person vorher ohnmächtig gemacht hat, kann man natürlich nie antreten. Man darf auch nicht vergessen, bei den Suizidenten gibt es ja häufig Hinweise auf Depressionen, auf Finanzgeschäfte, die gescheitert sind, auf schwere Krankheiten und dergleichen. Und wenn man jetzt in so einer Art Ausschlussverfahren nur noch auf den autoerotischen Unfall kommt, wo, wie du schon sagtest, auch Genitalien oft entblößt sind, manchmal auch Pornografie in der Nähe ist, dann sagt man, es gibt nicht den Hauch eines Hinweises auf etwas anderes. Eine klassische Sherlock-Holmes-Methode, schließe erst alles aus, was nicht sein kann, dann muss das, was übrig bleibt, stimmen, egal wie unwahrscheinlich es ist.
Du sagst, man kann verhindern, dass Menschen beim Sex mit sich selber bei autoerotischen Spielereien ums Leben kommen. Wie klärst du auf? Du sagst, du gehst in die BDSM-Szene. Was bringst du denen konkret bei?
Also ich zeige einfach Bilder von den Nervenknoten und von den Adern, die insbesondere im Kopfbereich verlaufen. Notfalls können das auch Leute vormachen, wenn sie das sowieso praktizieren. Und dann kann man mal gucken, wo die drücken. Zum Beispiel im Kino sieht man ja oft, dass die Täter, wenn sie jemanden im Halsbereich drücken, vorne auf den Kehlkopf drücken. Auf diese Idee würde niemals jemand kommen, der irgendwelche sexuellen Handlungen durchführen würde. Die drücken dann eben auf der Seite oder machen so komplett um den Hals laufende zirkuläre Zuschnürungen. Die reden auch sehr viel miteinander und dann kann man eben sagen, okay, so ist das jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll. Am Ende des Tages bleibt natürlich immer ein Risiko, weil die Nervenknoten im Halsbereich gefährdet sind. Da kann man nie wissen, ob derjenige einen Herzstillstand kriegen kann oder nicht. Und dasselbe gilt für so extreme Spiele, wenn Leute sich zum Beispiel Plastiktüten über den Kopf ziehen und das ist dann so eine Art Vertrauensspiel. Da muss man sich darauf verlassen, dass der andere dann die Plastiktüte rechtzeitig wegzieht oder aufreißt, weil der andere Partner gefesselt ist. Da kann man natürlich keine sinnvollen Empfehlungen mehr geben, weil man sich natürlich fragen muss, können nicht dabei trotzdem auch Reaktionen entstehen, zum Beispiel Traumastörungen oder vielleicht kleine Nervenzelluntergänge, die durch den Sauerstoffverlust da eintreten. Also das ist eher so eine Art freundliche, zugewendete Beratung, aber mehr kann man dann auch nicht machen, weil ich bin am Ende des Tages nicht dabei, wenn die das im Schlafzimmer machen oder wo sie es auch immer machen, im Keller. Und mein Rat lautet halt immer, ihr müsst komplett offen reden, ohne irgendwas zu verschweigen und ihr müsst es zu zweit machen.
Das ist das Wichtige. Jemand finden, mit dem man diese Sache teilen kann, weil alleine ist das Gefährliche.
Ja klar, also in Köln ist ja vor ein paar Jahren der Fall passiert, also der traurige Fall, wo zum Beispiel ein Freier zu einer unerfahrenen Sexarbeiterin gegangen ist, ist nicht lange her und hat sich da einschnüren lassen und die hatte eben überhaupt gar keine Ahnung, weder vom Einschnüren noch von dieser Atemreduktion und ist dann einkaufen gegangen zwischendurch und als sie zurückkam, war der halt tot, der Kunde oder der Gast und da sieht man eben dran, man kann sich auch nicht unbedingt darauf verlassen, dass man jetzt zu Profis geht, weil nur jemand, der sich mit Sexarbeit auskennt, kennt sich deswegen noch lange nicht mit Atemreduktion oder dem Einführen von Gegenständen aus. Also das ist leider am Ende des Tages eine Vertrauenssache.
Und bei der anderen Geschichte, wenn man sich einen Gegenstand eingeführt hat, man merkt, man kommt ihn nicht mehr raus, was dann tun?
Also das ist vergleichsweise harmlos. Wir wissen insbesondere von den Männern, die sich große Mengen Draht in die Blase einführen, die dann manchmal durch Zufall oder manchmal eben durch Schmerzen und Entzündungen entdeckt werden, dass da eigentlich die Chirurgen und Chirurginnen, die haben Schlimmeres in ihrem Leben gesehen. Also selbst die Schnitte im Anal- oder Genitalbereich lassen sich also plastisch-chirurgisch eigentlich gut versorgen. Das ist dann also, da braucht man sich überhaupt nicht schämen. Da kann man mit jedem Chirurgen, jeder Chirurgin drüber reden und die werden auch keine einzige blöde Bemerkung machen.
Sagt Marc Benecke. Also keine falsche Scham, im Zweifel bei so einem Sexunfall den Notarzt rufen oder wenn es geht, selber in die Klinik noch fahren. Das war eine Stunde Liebe über autoerotische und andere Sexunfälle. Kritik, Lob, Feedback, Themenvorschläge jederzeit gerne. Schreibt uns mail@deutschlandfunknova.de. Ich hoffe, es war nicht zu schmerzhaft heute. Danke fürs liebevolle Lauschen. Ich bin Till Opitz. Ahoi.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.